Herzlich willkommen. Mein Name ist Raphael Reg. Wir sind Kai Brummann und Malte Götz. Wir sind alles App-Entwickler, Xamarin Student Partner.
Microsoft Student Partner
und so weiter. Also wir bauen selber Apps. Früher hauptsächlich mit auf Windows, Windows Phone, und irgendwann war dann Windows Phone tatsächlich nicht mehr ganz so cool für eine Zeit. Und dann kam halt Xamarin gerade. Der Vortrag hieß vorher mal Xamarin versus Reality, dann hieß es, das ist ein bisschen zu offensive, vielleicht ist der Xamarin Sponsor. Und deshalb heißt er jetzt Xamarin in Reality. Genau, erstmal zum Warmwerden, warum ist Cross-Platform wichtig oder warum gucken wir uns überhaupt so Strategien an? Das sind im Endeffekt erstmal drei große Punkte. Wir haben erstmal Budgetlimitierung. Das heißt, in jedem App-Projekt oder Software-Projekt wollen wir natürlich versuchen, mit einem geringen, möglichst geringen Budget die beste Leistung am Ende zu bekommen. Das heißt, wenn der Client nachher halt irgendwie sich vorstellt, was er haben will und dann sagt, was er bezahlen kann, da sind manchmal doch noch kleine Unterschiede. Genauso verhält sich mit der Zeit für uns als Entwickler. Das heißt, wir möchten natürlich alle gerne wunderbare Architekturen machen, aber im Endeffekt, wenn wir manchmal auf Probleme stoßen, dann ist einfach manchmal nicht mehr die Zeit für schöne Architektur. Und genauso verhält es sich dann am Ende mit der Developer Experience. Das heißt, wir wollen natürlich alle die beste Entwickler Experience als Entwickler haben, in der entsprechenden Zeit und im entsprechenden Budget. Aber es gibt viele Wege, Software zu bauen. Manche sind nicht schön. Am Ende kommt man mit den meisten ans Ziel an, aber manchmal tut es halt einfach weh. Und genau, alle diese drei Ansätze, das sind Ansätze, wo Xamarin durchaus weiterhelfen kann. Und genau, das zeigen wir jetzt innerhalb der nächsten 55 Minuten.
55?
Vielleicht.
Genau, also wir fangen jetzt mal so ein bisschen an, grob einzuordnen, weil es kommen jetzt gerade alle möglichen Cross-Plattform-Tools auf den Markt. Und so eine grobe Einstellung, wie funktionieren die überhaupt und wo werden die so einsortiert? Also seit Äonen von Jahren, damals, als es mit dem Programmieren anfangen, wird uns beigebracht, wir haben gefälligst unsere Anwendung ordentlich in Layer zu unterteilen. Und wenn das dann heute irgendwann soweit ist, dass man das auch macht, dann kann man eigentlich immer sehr gut so eine App unterteilen in einen UI-Bereich und in so einen Rattenschwanz namens Body, der da irgendwie hinten dran hängt. Und wenn man sich Cross-Plattform-Tools anguckt, also die erste Möglichkeit oder das, was jahrelang alle gemacht haben, zum Teil auch sehr erfolgreich, aber zum Teil halt auch sehr teuer, war der sogenannte Silo-Approach. Wir bauen einfach für jede Plattform, die uns irgendwie wichtig ist, die App komplett nativ von vorne mit allen möglichen Tools. Irgendwann haben sich Leute gedacht, ja, das ist ganz schön aufwendig und dieses Downloaden, Cachen, Berechnen sowieso, warum kann man das nicht mehrfach verwenden? Und dann kamen die ersten Tools raus, die einen sogenannten Portable Body unterstützt haben. Das heißt, man hat irgendwie einen Part, also den ganzen nicht hübschen Part, also den Nicht-UI-Part, tatsächlich irgendwie Cross-Plattform gemacht. Dann dachte man sich, ja, okay, aber da muss ich immer noch so viel Code schreiben. Also ich muss immer noch einen dicken Batzen UI-Code schreiben. Das muss man doch irgendwie noch weiter verbessern können. Deshalb gibt es immer mehr Tools, die fallen in die Kategorie sogenannte Native Veneer, also ein natives Furnier. Ich mache irgendwie sehr, sehr viel auch Cross-Plattform-UI, viel mit Webviews und anderen Sachen. Aber irgendwie so ein kleines bisschen Native Code klatsche ich da immer nochmal mit dran. Und nebenher waren die ganze Zeit auch vorhanden und irgendwie immer präsent die Web-Apps, also die auch oft, also entweder einfach nur als Website auf dem Telefon gelaufen sind oder in irgendeinen Wrapper reingepackt wurden. Und im Groben kann man das Ganze sozusagen so auf der Leiste auch lassen. Je weiter es in diese Richtung rüber geht, also je weiter es von euch aus gesehen nach links geht, desto besser ist die User Experience, weil es einfach schneller ist, weil es nativer ist, weil es sich besser anfühlt. Aber desto größer ist auch der Aufwand. Ihr merkt, hier ist mehr Farbe. Und auf der anderen Seite ist es immer weniger. Da wird der Aufwand natürlich deutlich geringer, aber es wird halt auch irgendwie nicht ganz so hübsch. Und die Sachen, über die wir heute sprechen, sind zum einen Xamarin Plattform und Xamarin Forms. Xamarin Plattform sitzt halt in diesem Bereich Portable Body. Das heißt, da geht es tatsächlich darum, den eigentlichen Domain-Code, Anwendungscode portabel zu machen. Xamarin Forms schneiden wir einmal kurz an. Das fällt in diesen Native Veneer-Bereich. Das heißt, da versucht man tatsächlich auch möglichst viel UI-Code cross-Plattform zu machen, aber ihn irgendwie noch hübsch genug zu kriegen, sodass er nicht Run once, look like crap everywhere aussieht. Und deshalb kurz die beiden Plattformen. Also als erstes Xamarin Plattform. Die Idee ist, ein geteiltes C-Sharp-Backend zu haben, das halt früher hieß es mal Mono Touch und Mono for Android, also mit einer Android Runtime und einer iOS Runtime oder einer .NET Runtime auf der jeweiligen Plattform verfügbar gemacht wird. Und obendrauf noch eine Library, die das jeweilige native UI in C-Sharp verfügbar macht. Xamarin Forms versucht halt dazwischen noch einen Haufen Shared UI reinzusetzen. Die Idee ist da einfach, man hat sich verschiedene Plattformen angeguckt und die typischen Patterns auf diesen Plattformen, das heißt einmal die ganzen Layouts, die ganzen Navigationstypen genommen und da sind sogar die Beschreibungen drunter, einmal die ganzen Layouts zusammengefasst und gesagt, das ist das, was auf jeder Plattform funktioniert und die bieten wir an. Damit kann man wahrscheinlich 80-90% aller App-Szenarios irgendwie abbilden. Genauso hat man Layout-Anordnungstypen alle übernommen und einen riesigen Haufen von Controls, die einfach überall verfügbar sind und überall sehr ähnlich funktionieren. Was Xamarin dann also einfach nur noch, Xamarin Forms dann einfach nur noch macht, ist sozusagen bei der Kompilierung zu gucken, okay, das wird gerade für Windows kompiliert, also nehme ich den XAML-Button, das wird gerade für iOS kompiliert, also nehme ich die UI-Button-View und auf Android dann halt die, der heißt einfach nur Button. Und genau, dadurch wird halt versucht, möglichst viel Code überall hinzupacken. Gut.
Ja, zusammenfassend lässt sich also sagen, wir können einfach alles in C-Sharp einmal schreiben und es läuft auf 2,6 Milliarden Geräten, eben dank Mono auch auf Linux und Mac. Ja, die meisten hier werden sicherlich .NET-Entwickler sein und die werden mit den Namespaces sehr vertraut sein. Und was Xamarin jetzt macht, oder fangen wir anders an. Wenn wir für Windows entwickeln, dann haben wir jetzt zum Beispiel bei Windows Store und Windows Phone Apps noch ein paar Namespaces, um halt auf unsere device-spezifischen Sachen zuzugreifen, unsere APIs. Zum Beispiel halt Microsoft.Phone, Microsoft.Network, Windows.Networking und das brauchen wir jetzt, wenn wir für Windows Phone und für Windows entwickeln. Und Xamarin macht sich das Ganze insofern zunutze, als dass dieses Konzept so übernommen wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel für iOS entwickle mit Xamarin, dann kann ich halt einfach meine Namespaces, die ich sonst bei iOS habe, gemappt über C-Sharp ansprechen. Das heißt, ich habe ganz normal weiterhin meine .NET Namespaces, wie ich sie kenne, und habe zusätzlich MapKit, UIKit, iBeacon und so weiter, worüber ich dann ganz normal einfach über C-Sharp alle meine Funktionen von iOS ansprechen kann. Und das Ganze lässt sich so auch auf iOS, auf Android übertragen. Hier haben wir dann auch unsere Action Bar, unser NFC. Das heißt, wir haben eine 100%ige API-Abdeckung. Wir können wirklich alles machen mit C-Sharp, was wir sonst auch mit Objective-C, mit Java oder mit Swift machen könnten. Und das kriegen wir so halt alles mit Xamarin, Visual Studio und C-Sharp hin. Wir haben hier mal ein paar Beispiele mitgebracht, wo man sieht, wie viel Code man denn wirklich teilen kann. Beispiel Isoqui, eine App von einem sehr erfahrenen Mono- und Xamarin-Developer, Frank Krüger, war ursprünglich eine iOS-App, die auch sehr groß von Apple promoted wurde, in den Stores sogar. Mit der App kann man sich Schaltkreise per Drag-and-Drop so zusammenziehen und kann sie danach austesten, also was hinterher alles stimmt. Hier sieht man ganz gut, wie viel Code man wirklich sharen kann. Hier in blau ist der gesharte Code und in grau der plattformspezifische Code, der dann noch übrig bleibt. Und hier sieht man schon ganz gut, bei iOS ist es in der Regel ein bisschen weniger Code, den wir sharen können. Da ist ein bisschen mehr plattformspezifischer Code nötig, während wir zum Beispiel bei Android relativ viel und bei Mac auch relativ viel Code sharen können in der Regel. Ja, von daher würden wir jetzt zur Demo übergehen. Wir haben uns eine super coole Demo überlegt.
Eine sehr emotionale Demo.
Eine sehr emotionale Demo. Der ein oder andere hat es vielleicht mitgekriegt. Letzte Woche hat Microsoft im Rahmen von Project Oxford die Emotion Detector API vorgestellt. Die analysiert ein Foto und kann aus diesem Foto die Gesichter erkennen und für die Gesichter die Emotionen erkennen. Und wir haben uns gedacht, wir bauen daraus einfach mal eine Xamarin-App, also Android, Windows Phone und iOS, mit der wir ein Selfie machen können und die Gesichter werden rauserkannt und wir sehen dann hinterher, sind wir jetzt gerade glücklich, geht es uns gerade richtig schlecht oder sind wir einfach total überrascht, weil das alles so gut klappt.
Genau, und tatsächlich, dass in diesen ganzen Tüten, die jeder bekommen hat, ein Selfie-Stick drin ist, ist kein Zufall. Wer guckt aber ich
Apps, das war die Kamera-App.
So.
Nee, das war noch ein Moment.
Ach so.
Jetzt probiert's nochmal. Okay.
Genau, jetzt analysiert er hier das Bild. Und ich versuchte ein bisschen erstaunt zu gucken. Und die App sagt, ich gucke relativ erstaunt.
Ja, es kommt gleich drüben an.
Das ist hier so ein bisschen schwierig zu erkennen. Also man sieht es hier so ganz leicht. Da ist, am Handy sieht man es besser. Da ist ein schönes Rectangle drum gezeichnet ums Gesicht jeweils. Und wenn ich es anklicke, ne, haben wir hier unten halt dann unser aufgeschlüsselt Anger, Content, Disgust, Fear, Happiness, Neutral, Sadness, Surprise, unsere Emotionen.
Ja, und Malte hat auch wie immer den maximalen Happiness-Score erreicht. Genau. Das ist die Demo schon im Kompletten. Wir haben sie allerdings, also die Windows-Version haben gesagt, gut, Windows hat hier jeder schon entwickelt, deshalb müssen wir das nicht mehr ganz so hübsch machen. Aber das hier ist, genau, das hier ist das Projekt dazu. Und wenn man sich im Solution Explorer anguckt, können hier mal reinzoomen. Besteht das Ganze aus vier Projekten. Nämlich einmal haben wir eine Portable Class Library, in der unsere komplette Abfrage an den Service gekapselt ist. Das heißt, die Auswertung, alles ist schön in ein paar Datenstrukturen verpackt, das ist alles hier drin. Wir müssen jetzt fairerweise zugeben, das haben wir nicht selber geschrieben, das hat Microsoft veröffentlicht, aber sie haben es halt als Portable Class Library veröffentlicht, was ganz praktisch ist. Dazu kommt dann, und das ist dann auch die Art, wie Xamarin funktioniert, einmal ein Android-Projekt, ein iOS-Projekt und ein Windows Phone-Projekt. Das ist der jeweils plattformspezifische Code. Wir fliegen mal kurz über den Windows-plattformspezifischen Code drüber. Der besteht einmal aus einer Mainpage. Und uns reicht der XAML davon. Die macht auch wirklich nichts weiter Besonderes als ein Image anzeigen und unten einfach einen ganzen Haufen Progress-Bars anzeigen, die wir dann mit Daten befüllen. Und auch der Code dazu ist nicht weiter spektakulär. Ups, Mainpage. Wir fragen hier also, oder das ist eigentlich der wichtige Part, der plattformspezifische Part. Also es gibt so ein paar Sachen, die können halt nicht einfach mal eben cross-plattform verpackt werden. Zum Beispiel Zugriff auf Dateisystem. Das funktioniert einfach überall anders. Und genauso auch Zugriff zum Beispiel auf die Kamera. Das heißt, was wir hier vorne eigentlich machen, ist, wir sagen dem Capture Manager, dass wir hier gerne anfangen möchten, ein Bild aufzunehmen. Und in dem Moment, in dem wir das aufnehmen, sozusagen machen wir da drauf noch ein paar Berechnungen, damit es nicht mehr ganz so groß ist. Und schicken es dann, hier sind die ganzen Berechnungen. Sobald die durch sind, schicken wir das Ganze einfach nur noch an den Service, lassen das Ganze berechnen und hinterher, auch relativ unspektakulär, werden einfach nur noch die Emotionen, also mit einem Rechteck auf die Gesichter gemalt, und per Data Mining müssen wir nicht mal mehr die Elemente von selbst befüllen, sondern das erledigt sich alles ganz von alleine. Genau. Dann haben wir uns gedacht, anschließend legen wir mit der Android-Version davon los und die machen wir hier jetzt mal live vor.
So, ja, wir haben jetzt hier natürlich auch schon mal ein bisschen was vorbereitet in Sachen User Interface, damit wir das jetzt nicht auch noch live machen müssen.
Kann man aus der letzten Reihe noch den Code sehen oder? Perfekt.
Das reicht uns aber auch, wenn wir in den Source gucken. Ja.
Klick mal Reload. Reload geht immer. Genau, also im Endeffekt, was für die noch nie mit Xamarin gearbeitet haben, für iOS und Android hat jetzt Xamarin keine eigenen oder nicht komplett eigene Designer für UI und so weiter gebaut, weil das sind schon relativ komplexe Dinger. Das heißt, in dem Moment, wo ich für Android entwickle, nutze ich den Android-Designer, beziehungsweise Xamarin benutzt halt Services von Google in diesem Fall, die mit reingeladen werden. Schließ mal und mach neu auf. Ansonsten,
das gesamte Projekt, oder?
Ja, sonst machen wir irgendwie iOS und starten es neu in der Zeit.
Dann ist das UI auch nicht so wichtig.
Ja, genau. Wir haben eigentlich das gleiche UI unterstrich wie bei Windows Phone. Also wir haben auch einfach nochmal ein Image View. Wir haben darunter einen Button, was in dem Fall unser Kamera-Intent später öffnen soll, damit wir ein Foto machen können. Und darunter dann auch einfach ganz normal Progress Bars, die halt die Emotion Scores anzeigen. Das heißt, das Erste, was wir jetzt machen, ist so. Ja. So, wir zeigen zuerst unser View-Model, was wir eben bereits in unserer Portable Class Library drin haben, also über alle Plattformen hinweg sharen, und fügen dann für unseren Foto-Button, mit dem wir später das Foto machen wollen, den Event-Handler hinzu. Und den müssen wir natürlich jetzt noch schreiben. Das ist jetzt der nächste Punkt. So. Wie von Zauberhand. So schnell geht das. Genau, jetzt müssen wir nur noch das Foto aufnehmen. Dafür haben wir uns hier den Media Picker genommen von Xamarin, der das direkt ganz easy für uns regelt. Wir erstellen damit ein neues Intent und speichern das hier als Test-JPEG und starten damit die neue Activity mit dem Intent. Und in dem Moment, wo unser Intent jetzt fertig ist, wird unsere OnActivityResult aufgerufen. Deswegen müssen wir die jetzt überschreiben. Und in dem Moment können wir schon mal die Progressbar anzeigen, dass der User auch weiß, dass das Bild jetzt da ist und wir jetzt anfangen, das zu analysieren. Und holen uns dann über await getMediaFileExtraAsync unseren File, also unser Foto, was wir gerade aufgenommen haben. Und als nächstes müssen wir jetzt erstmal die alten Face Rectangles entfernen, weil wenn wir noch einen zweiten Durchlauf haben, dann haben wir noch die schönen Face Rectangles da mit im Layout drin und die entfernen wir also zuerst. Und danach können wir eigentlich auch schon das Foto anzeigen in unserem Image View, was wir hinzugefügt haben. Und dann einfach nur noch mit vm.load wieder in unsere Portable Class Library gehen und mit unserem Foto, also mit dem Stream von unserem Foto, das analysieren lassen von Project Oxford. Als nächstes müssen wir dann unsere Face Rectangles noch platzieren. Dafür berechnen wir zuerst unseren Scale, damit wir dann entsprechend die Face Rectangles, wir bekommen halt von der API halt die Pixelangaben, an welcher Position wir unser Face Rectangle einzeichnen können, mit welcher Höhe und welcher Breite. Und da wir das Foto ja skaliert haben, müssen wir jetzt entsprechend den Scale berechnen und damit dann die neue Position von den Face Rectangles auf unserem Image View berechnen. Dann zeichnen wir hier als Rectangle quasi einen Button darauf. Ja? Der ist transparent, damit man das Foto dahinter sieht und hat einfach nur einen kleinen Rahmen. Und dieser Button, wenn wir den klicken, sollen unsere Emotionswerte angezeigt werden in der Progressbar. Das heißt, wir müssen jetzt noch den entsprechenden Click-Handler fertig machen. Und das ist natürlich ganz schöne Programmierung. Wir dürfen uns jetzt hier die einzelnen Progressbars raussuchen über die Resource-ID und dort entsprechend unsere Scores setzen.
Genau, was man vielleicht hier ganz kurz nochmal erwähnen kann, ist, in diesem Xamarin-Plattform-Ansatz ist immer noch Android. Das heißt, es funktioniert auch, als ob ich Java schreiben würde. Ich habe nur den Luxus, ich kann halt C-Sharp benutzen und das geteilte Projekt. Das heißt, ich muss zum Beispiel ja immer noch mit FindViewById, wenn ich halt irgendwie ein Element haben will, das Element holen. Genau.
Meine persönliche Frage, habt ihr das mal in Java gemacht auf Android?
Ja.
Genau, oder?
Wir haben auch noch ein Slide dazu sogar.
Ich freue mich drauf.
Sehr gut. Das ist auch cool.
So. Und dann können wir das Ganze jetzt auch sogar mal deployen.
Warte noch vorher. Du hast vorhin die Set-Content-View ganz oben mit rausgeschmissen. Die musst du noch wieder reinschreiben. Ich wollte nur nicht unterbrechen. Wer entwickelt für Android regelmäßig?
Wer findet's cool?
Okay, aber das ist zwar C-Sharp-Code, aber wer für Android schon mal geschrieben hat, der sieht, das ist 1:1 genau das Gleiche. Das heißt, eigentlich der Umstieg ist, bis auf dass man sich an Delegaten und Properties ein bisschen gewöhnen muss, eigentlich innerhalb von einer Stunde geschafft.
Und das Coole ist, ich kann halt all die coolen C-Sharp-Sprachfeatures benutzen, die Java noch nicht hat.
Genau.
Oder gar nicht hat. Also ihr könnt halt Linku benutzen, was halt, finde ich, ein relativ cooles Feature ist.
Genau, davon ist eine Frage. Es ist 1:1 Visual Studio. Wie dein C-Sharp-Code entsteht, interessiert Xamarin nicht so richtig.
Also ReSharper geht so.
Ja.
Genau. Ja, wir deployen gerade auf das Device hier. Können schon mal die Übertragung starten.
Links neben Edge.
Mach du mal weiter.
Großartiges Windows 10 Feature. Genau, also was Xamarin jetzt gerade macht, ist, Xamarin baut jetzt die App im Hintergrund und was bei Android passiert, es kommt der IL-Code, also C-Sharp wird in klassischen Intermediate Language übersetzt und das wird als App-Paket ausgeliefert, zusammen mit einer kleinen Runtime, der Mono-Runtime, die dann halt auf dem Device läuft. Und das Coole ist, wenn man sich mal irgendwie die Dalvik-Engine anguckt, die jetzt ja irgendwie auch jetzt deprecated ist, aber im Vergleich zur Dalvik-Engine war die Mono-Runtime schon immer schneller. Das war irgendwie immer ganz ulkig. Und ziemlich gleich auf mit Art.
Ja, das Ding ist, dass das immer ein wenig dauert mit der Übertragung. Das ist tatsächlich regulär so. Ja, perfekt, da sind wir. Genau, wir können jetzt, indem wir auf den Open Camera Button drücken, unser Camera Intent öffnen. Das ist hier jetzt schon offen, die Übertragung ist leider sehr stark verzögert. Wir können jetzt hier ein schönes Bild machen. Und hier ist die Analyse jetzt schon durch. Hier vorne jetzt auch gleich irgendwann. Und wenn wir jetzt hier auf die einzelnen Scores klicken, können wir uns auch angucken. Ja, sehen wir schon. Hier können wir jetzt angucken, wie der Kai denn auf dem Bild so guckt.
In wenigen Sekunden.
In wenigen Sekunden. Genau, das ist zum Entschleunigen. Die Welt wird sehr hektisch.
Da sind wir.
So. Ich habe immer ein bisschen Anger hingekriegt. Also ja. Der Happiness-Score ist relativ leicht voll zu kriegen. Sadness und Anger, da muss man sich schon ganz schön viel anstrengen. Ja. Da muss man schon sehr traurig
sein. Und wer gleich testen will, der macht jetzt mal eine iOS-Demo.
Ja, viel Spaß.
Genau. Gibt es an der Stelle noch Fragen zu Android? Wir haben nachher natürlich nochmal Fragen, Antworten. Aber wenn irgendwas aufkommt, wirklich einfach reinfragen. Irgendjemand sieht es bestimmt, auch wenn die Scheinwerfer hier ein bisschen blenden. Genau. So, jetzt laufen wir hier auf OS X. Also das war gerade alles in Windows 10 und Visual Studio, in parallel in OS X. Und für iOS, ich habe die Möglichkeit, in Visual Studio Xamarin iOS zu bauen. Wenn ich aber das bilden möchte oder deployen auf dem Gerät, dann muss ich im lokalen Netzwerk irgendwo einen Mac stehen haben, der dann von Xamarin den Xamarin iOS Build Host installieren kann. Auf den kann ich mich dann drauf connecten und über das Ding, übers Netzwerk arbeiten. Mein Tipp ist tatsächlich, und es tut mir im Herzen weh, das sagen zu müssen, für iOS arbeite ich inzwischen lieber in Xamarin Studio als in Visual Studio, weil es häufiger mal passiert, dass man entweder mit OS X Tools arbeitet oder dass man auch mal in Xcode reinspringt. Weil der Xamarin Designer in Xamarin Studio, also wo sitzen denn hier iOS-Entwickler irgendwie? 1, 2, okay, so ein paar. Für die schon mal eine iPhone-App gesehen haben, iOS hat so ein Storyboard, wo ich halt mein Layout mache und so weiter. Und dieser Storyboard-Designer, der ist, also es passiert zwischendurch mal, dass man irgendwie in Xcode reinspringt, was halt super gut funktioniert. Aber deshalb so der Tipp für iOS, wenn man jetzt nicht gerade, wenn man mal zwischenzeitlich auf den Luxus von Visual Studio verzichten kann, dann ist Xamarin für iOS immer eine ganz gute Wahl, Xamarin Studio.
Und man braucht es ja nur, solange man das UI baut.
Richtig. Und in dem Moment, wo ich wirklich halt C-Sharp wieder baue oder in meiner Business-Logik bin oder so, dann gehe ich halt auch immer zurück in Visual Studio. Aber dafür bietet sich es ganz gut an. So, und hier möchte ich eigentlich gar nicht so besonders auf den Code eingehen. Also hier ist das für iOS. Das heißt, genau, wie die App funktioniert, ist ja jetzt auch klar. Und was ich hier mal zeigen wollte, ist ein anderes ganz cooles Tool, weil es gibt ein paar ganz coole Tools, die mir die Arbeit doch erleichtern. Gerade wenn es bei iOS irgendwie um UI geht, so Custom Controls sind halt auf iOS schon immer so ein bisschen schmerzhaft. Und als ein Beispiel wollen wir jetzt hier irgendwie diese Emotion-Statistik irgendwie mit einer etwas schickeren Grafik aufpeppen, beziehungsweise mal gucken, wie das geht. Und dafür gibt es ein ganz cooles Tool, das heißt PaintCode. Kennt das jemand? Okay, Anna, magst du PaintCode? Okay, sehr gut. Na, ein super cooles Tool, was mir echt hilft, den Code zu generieren, mit dem ich Custom UIs malen kann. Ich zeige das mal hier an so einem Mini-Beispiel, bevor wir in die richtige Demo gehen. Und zwar einfach irgendwie, ich male mir hier so ein, das wird jetzt ein Button, der ist halt grau. Und jetzt habe ich ein graues Rechteck gemalt. Und PaintCode generiert mich hier unten. Hier unten kann ich leider nicht größer machen. Aber generiert mir hier unten den Source Code, den ich bräuchte, um dieses Rechteck zu malen. Ich habe jetzt so eine kleine Statistik-Video mal angefangen vorzubereiten. So sieht das aus. Und das ist der Code dazu. Also das ist halt schon relativ viel. Und wenn ich mir überlege, wie lange ich gebraucht habe, um das da zu drag and droppen und ein bisschen zu connecten, ich zeige jetzt gleich, wie das geht und welche Zeit ich brauchen würde, sowas zu bauen. In dem Fall kann ich es natürlich reduzieren, weil es ein dynamischer Controller ist, aber für einige Controls macht es durchaus Sinn. Das ist eine super große Hilfe, gerade wenn es irgendwie im Bereich Prototyping ist und so weiter. Und das Schöne ist, es hat halt eine Xamarin-Unterstützung, das heißt, ich kriege dann einen C-Sharp-Code raus. Zum Gruseln können wir uns jetzt nochmal den Objective-C-Code angucken. Schnell wieder zurück. Und genau, hier ein Balken fehlt noch, den wir jetzt zusammen bauen können, und zwar der Balken für Contempt. Und wie das geht in PaintCode ist super easy. Ich könnte jetzt einen dieser Balken kopieren, aber das wäre zu einfach. Deshalb wird jetzt erstmal eine neue Box aufgezogen. So, die kommt hier in die Ecke. Und damit die oben auch so eine schöne Rundung hat, machen wir uns hier noch so einen Kreis. Und ne, schön klickbunt, das kann auch der Designer machen. Ich kann auch SVGs importieren und dann damit drin arbeiten. So, das sieht auch gleich noch perfekt aus. Und hier ein bisschen Perfektionismus, war noch nie verkehrt. So, dann haben wir hier diesen Statistikarm, schiebe ich mal oben an die Decke, damit wir das auch voll kriegen. Und hier noch, ach komm schon. Nein, warum haben wir das Wunden? Wieso tut er sowas? Moment. Command. So, und ja, perfekt. So, das kommt nach hier oben. Und der wird ein bisschen größer. Und dann verbinden wir diese beiden Dinge einfach. Und jetzt will ich ja irgendwie so einen Farbverlauf reinkriegen. Und für sowas hat PaintCode, also erstmal können wir hier rechts noch sehen, das ist jetzt zum Bezier geworden, nachdem wir diese Form verbunden haben. Ich habe hier rechts noch die Eigenschaften. Das heißt, ich kann hier das füllen, transformieren, Größe, blablabla, pipapup. Aber ich kann halt auch dynamisch arbeiten. Ich baue jetzt hier nicht irgendwelche statischen Controls. Ich kann jetzt hier erstmal sagen, ich lege mir Farben an, irgendwie Projektfarben. Und ich habe hier schon mal zwei vorbereitet. Oder hier sind die Farbvorläufe. Wie mache ich so einen Farbverlauf? Ich greife mir die zwei Farben, ziehe sie hier rein und sage, das ist jetzt der Contempt Gradient. Das waren jetzt die falschen Farben. So, wo war denn mein neuer Gradient? Hier. Das ist ein PaintCode-Bug. Das haben wir hier. Was ist da drunter? So, jetzt ist der Contempt Gradient. Und alles, was irgendwie dynamisch ist, Variable, Farbe, Wert, was auch immer, hat hier so einen kleinen Punkt daneben. Den kann ich einfach packen und auf das Objekt ziehen, auf den ich es anwenden will. Das heißt, ich lasse hier los, sage okay, dann sagt PaintCode okay, das ist ein Gradient. Mit einem Gradient kannst du dieses Element füllen. Ich klicke auf Fill und es ist gefüllt. Was ich jetzt als nächstes mache ist, ich kann auch Variablen und Expressions anlegen. Ich will jetzt natürlich irgendwie einen Wert zwischen 0 und 100 reingeben und diesen Balken wachsen lassen. Dafür mache ich jetzt, ne, also ich zeige es jetzt mal hier an einem dieser Anger-Dinger. Da habe ich hier Anger-Percentage. Ich kann es mal ausprobieren. Hochschieben, runterschieben, indem ich einfach diese Variable ändere. Das gleiche machen wir hier von Contempt. Also wir machen jetzt eine neue Nummer. Das ist dann die Contempt Percentage. Und die ist jetzt erstmal 50 zum Ausprobieren. Und die Expression. Also wir müssen jetzt natürlich irgendwie ausrechnen im Verhältnis zur Höhe des Controls, wie das ist. Und ich kopiere das jetzt einfach mal raus aus einem der anderen Dinger. Ich kann nämlich auch so Expressions anlegen. Das heißt, ich kann mit den Variablen und Werten arbeiten, die ich hier in der Spalte habe und kann dann halt auch so ein bisschen was anderes rausrechnen. Das heißt, ich kopiere das jetzt mal hier aus dem Disgust-Wert raus. Das passt ein bisschen zu Contempt. Und sage, ich mache jetzt hier eine neue Expression. Und das ist die Contempt. Und die Strategie ist jetzt, das einfach auf der Y-Achse hoch und runter zu verschieben. Deshalb ist es jetzt Contempt Y. das ist meine Rechnung. Ich muss jetzt eben noch hier die Variablen ändern, damit es auch auf das korrekte, auf die korrekte Variable reagiert, nämlich auf die Contempt-Variable.
Was hochziehen? Das Fenster.
Oh, okay, sorry. Ja, das kann man so ein bisschen hochziehen. So, genau, hier nochmal, das ist jetzt unsere Berechnung. Und auch die können wir jetzt einfach wieder packen. Also ich wähle erstmal mein Element wieder aus. Ich packe das und kann das jetzt entweder hier drauf droppen oder hier direkt in den Inspektor rein und sage, das droppe ich jetzt auf den Y-Wert und direkt passt es sich an. Das heißt, wenn wir jetzt hier bei Contempt Percentage hoch und runter schrauben, ja, verschiebt sich das. Das Ganze kann ich jetzt exportieren. Das heißt, ich klicke hier links auf StyleKit. Das ist so die Übersicht für das Ganze. Ich sehe hier, welche Drawing Methods ich habe. Ich kann auch sagen, ich möchte Farben mit exportieren. Das heißt, ich habe so am Ende eine schöne große statische Klasse, die ich benutzen kann. Okay. Ich exportiere das schnell. Export. Wähle mein Projekt aus. Ich glaube, das ist Raphael Rieck. Motion Detector. Motion Detector, Emotion Detector iOS und speichere das hier als StyleKit. Spring schnell zurück in Xamarin Studio. Füge die Datei hinzu, also Add Files. Hole mir hier mein StyleKit. Klicke jetzt hier drin. Und wenn wir uns jetzt mal hier den Code angucken, den wir sozusagen gespart haben, da freut man sich drüber. So, das UI habe ich hier vorbereitet und im Endeffekt, das ist jetzt das Custom UI, was ich malen will. Ich kann hier erstmal dem UI sagen, Register, UI Name und Design Time Visible gleich True. Das heißt, ich kann auch Properties da registrieren, die ich dann im Designer ändern kann. Das heißt, ich kann schon zur Design Time sehen, wie verhält sich mein Control für verschiedene Werte. Ich kommentiere jetzt mal die Drawing-Methode hier ein. Und das ist der Code, einfach StyleKit.drawEmotionStatView, Werte übergeben und damit, beziehungsweise damit, male ich oder zeichne ich das Control. Das Ganze können wir jetzt mit Command K als Hotkey für schnell mal bilden, einmal bauen. Und bei iOS funktioniert übrigens das Kompilieren anders. Auf Android, wie gesagt, liefere ich diese IL aus mit der Runtime und auf iOS wird tatsächlich nativ kompiliert. Das heißt, am Ende kommt da eine Binary raus. Deshalb braucht er beim Bilden manchmal auch ein bisschen länger. Und jetzt können wir schnell zurück in das Storyboard gehen. Und sobald das Storyboard refreshed hat, und das ist der Xamarin Storyboard Designer. Und der läuft halt auch in Visual Studio, wenn man das möchte. Und jetzt kann ich hier einfach mal das UI, wie hieß es denn? Stat Emotion. Warum ist es nicht da? Das macht mich jetzt traurig. UI Emotion Stat. Main Storyboard, lade, UI Emotion,
dann der Vorführeffekt.
Dann mache ich einfach das Projekt auf, wo es schon drin ist. Das ist mysteriös. Okay, einmal Solution schließen. Was ist mit Xamarin passiert? Das sieht gar nicht gut aus. Das will nicht mehr zugehen.
Gerade ja, ja. Sonst zeigt die fertige App auf dem Telefon.
So, ich deploy einfach mal die fertige App drauf. Du, mit dem neuen Control. Das ist dann hier das Gerät. Im Endeffekt hätten wir jetzt auch nicht mehr machen müssen. Wir hätten halt einmal noch dieses View zurücksetzen müssen, wenn wir ein neues Foto aufnehmen. Das deploy ich jetzt mal hier aufs Telefon. Und hier kann man nämlich auch im Storyboard dann das Control drin sehen. So, jetzt deployed ist fertig. Genau, auf jeden Fall eins meiner Lieblingstools, wenn es halt irgendwie um UIs in iOS geht. Vor allem, weil die Xamarin-Integration richtig cool ist. Das heißt, wenn ich irgendwo was ändere, kann ich neu exportieren und automatisch ändert sich das StyleKit, dann Xamarin lädt es automatisch nach und ich muss mich eigentlich um nichts kümmern, wenn ich jetzt nicht irgendwie neue Variablen anlege, die ich benötige und so weiter. Ansonsten auch noch vielleicht an der Stelle erwähnt wird der Xamarin Component Store. Nuget Der Component Store ist so ein bisschen, oder ist eigentlich so das Nougat von Xamarin.
Also so, es ist Nougat.
Es ist Nougat. aber da sind halt alle die Komponenten drin, die perfekt funktionieren auf Windows, Android, iOS, das ist alles markiert. Und vor allem wird da darauf geachtet, dass die Unterschiede auf den verschiedenen Plattformen möglichst vereinheitlicht sind. So, hier ist jetzt die iOS-App. Und jetzt mache ich mein Bild. Hier, Raphael, guck mal.
Nee, nicht lächeln, das ist zu einfach.
Ihr seid auch mit drauf, ihr dürft auch eure Funktionen zeigen.
Mal gucken, ob er das erkennt mit dem Licht. Oh, erkennt. Er hat sogar in der letzten oder in der dritten Reihe noch ein Gesicht erkannt. Okay, und Raphael, ja, guckt ein bisschen angeekelt, würde ich mal sagen. Genau. Das ist ziemlich neutral. Ja. Schade, dass keiner glücklich guckt. Sprich nicht für den Vortrag. Okay, genau, das ist auf jeden Fall dieses View und das haben wir halt im Endeffekt jetzt echt in kürzester Zeit hier einmal gebaut. Genau. So viel zum Thema iOS. Und während du dran bist, schließe ich ein Kabel an, nämlich.
Haben wir noch ein Visual Studio? Hier haben wir noch eins. Ja. Ich schließe mal die Android-Ansicht. Immer wenn man irgendwas nachweisen will, dass es funktioniert, sucht man sich ein paar schöne Kennzahlen raus. Wir haben jetzt anfangs ja einmal diese Statistik gehabt, von wegen ungefähr je nach Plattform zwischen 14% und 30% sind irgendwie geteilt. Und ob die jetzt repräsentativ ist oder nicht, unsere App, nee, sei mal dahingestellt. Wir öffnen gleich mal einfach die, wenn der Visual Studio geladen ist. Kleinen Moment. Öffnen wir gleich einfach mal die Code-Metriken. Und gucken einfach mal kurz, wie viele Lines of Code denn jetzt eigentlich in den verschiedenen Projekten drin stecken. Und für das gerade eben gebaute Projekt. Nein, den Bildhost brauchen wir gerade mal noch nicht.
Also hier fragt Xamarin übrigens gerade, ob man sich auf den Mac-Bildhaus verbinden möchte, damit die iOS-Tools perfekt in Visual Studio funktionieren. Ich kann iOS in Visual Studio bauen, auch ohne Mac, aber dann kann ich halt nichts machen, was irgendwie UI ist oder mal kompilieren.
Das einzige Lästige an der Geschichte ist dann halt, in dem Moment muss ich auch immer die gleichen Versionen auf meinem Bildhost und auf meinem Windows-Device haben, von Xamarin. Und da die Xamarin-Updates recht häufig kommen, ist das relativ schwierig, die immer auf der gleichen Version zu halten und das kann auch manchmal recht
nervig sein. Deshalb auch so ein Best Practice für Xamarin im Team, immer nicht unbedingt immer direkt die Updates installieren. Ja. Erstmal durchaus ruhig ein, zwei Tage abwarten, weil es soll auch durchaus schon vorgekommen sein, dass Updates nicht förderlich waren für die Produktivität des Tools. Deshalb ist es immer ganz gut, irgendwie so ein, zwei Tage zu warten, gerade vor Präsentationen.
Genau.
Letztes Jahr auf dem Technical Summit kam dann noch der Evangelist vor unserem Vortrag und sagte, bloß kein Update machen und da war es schon zu spät.
Richtig. Wir kriegen die Code-Metrik gerade nicht generiert, deshalb einfach mal kurz sozusagen so erzählt, was dabei rauskam. Also die Android-App hat tatsächlich gewertet nachher, ich glaube, ungefähr 30 Zeilen Code. Die Windows-App hatte, glaube ich, so um die 65. Klappt es auf der Ansicht?
Könnten wechseln,
ja. Ja, dann klappen. Wechseln wir einfach mal auf diesen Rechner rüber und schalten auf Duplizieren um.
Der ist auf jeden Fall im Rechnen, aber...
Naja, er probiert es zumindest. Vorführeffekt. Und die iOS-Version hat ungefähr 300 Zeilen Code im Moment. Das ist ja ungefähr das Zehnfache mehr. Allerdings ist da auch der generierte Code von Raphael drin, den wir bei sowas fairerweise rausrechnen.
Genau, hier sind wir auch.
Ah, richtig. Und einmal da rechts unten reingezoomt. Also die Portable Class Library als oberstes hat gerade mal schlappe 139 Zeilen Code. iOS, wie gesagt, 330 davon sind aber 280 der generierte Code aus dem UI. Man muss jetzt fairerweise sagen, so eine Statistik ist immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Da ist kein XML, kein Android XML, kein XAML mit drin. Aber auf der anderen Seite fließt in den Domain-Code auch meistens ein bisschen mehr Arbeit rein. Und deshalb, weil das hier jetzt ein simples Beispiel ist, haben wir nochmal geguckt, schauen wir mal wieder hierher zurück, haben wir nochmal geguckt und ein paar Beispiele sozusagen aus wirklich echten Apps rausgesucht. Ah, Rechtsklick auf dem Mac muss ich noch lernen. Hier haben wir mal ein Beispiel für eine App, die tatsächlich so im Moment im Store ist. Und da hat sich über die Zeit, oh, das ist noch die, das erste Visual Studio, hier kommt das nächste, die tatsächlich so ist, und es hat sich so über die Zeit, das ist inzwischen die vierte große App in dem Stil, so eine grundsätzliche Struktur rausgebildet, wie wir die aufteilen. Also wir haben es schön brav gelayert, wie wir es gelernt haben in den letzten 1000 Jahren. Und was hier drinnen dann auffällt, ich zoome mal erstmal kurz hier in den Projekt Explorer rein, was hier drinnen dann auffällt, nein, liebes iOS, ich möchte gerade nicht. Wir haben einmal sozusagen die verschiedenen Client-Projekte für Android, für iOS, für Windows Phone, und wir haben hier auch noch so ein Shared-Projekt, weil wir irgendwann auch mal eine Windows 8-App machen wollten, aber irgendwie war die Nachfrage da noch zu gering. Mal sehen, wie das dann mit Windows 10 wird alles Windows besser. 10 wird alles besser, ja. Richtig. Wir haben einen portablen Bereich, da ist der ganze MVVM-Kram drin, die ganzen View-Models drin und vor allem halt all die Sachen, die man aus den verschiedenen Plattformen reinziehen muss, zumindest mal als Interface definiert. Das heißt, wenn ich hier so reinschaue, ist hier drin ein ganzer Haufen von Services, zum Beispiel für Navigation, für Push-Services, für Settings, für Teilen etc. Das sind tatsächlich die Teile, die man alle plattformspezifisch bauen muss und per Dependency Injection oder ähnlichem irgendwie in seinen UI, in seinen Model Code reinkriegen muss. Darunter liegen dann noch unser Domain Code und unser Zugriff auf die Daten und vielleicht noch ein paar Tests. Ein paar haben wir tatsächlich wenigstens geschrieben. Und jetzt einfach mal ein paar Beispiele, wie sowas denn aussieht. Und die können tatsächlich, man sieht ja, sehr, doch ein ganzer Haufen Services, die können tatsächlich sehr einfach sein. Zum Beispiel ist hier mal so als Beispiel Localization, also einfach nur die richtigen Sprachevariablen auf unterschiedlichen Plattformen zu kriegen. Das sieht auf Windows total simpel aus, also man muss halt das Interface tatsächlich bauen, es wird nichts weiter gemacht, als das ganze Ding auf die App-Resources, also auf die RESX-Dateien umzuleiten. Und unter Android sieht das exakt genauso aus, das ist also nur so ein kleiner Dreizeiler. Auf Android sind alle IDs immer Integer, deshalb muss man hier noch kurz einmal von einem String auf einen Integer ummappen, aber das ist dann auch eher eine Kleinigkeit. Das heißt, die meisten dieser plattformspezifischen Services sind solche Mini-Dinger, solche Dreizeiler. Es hat sich aber in der Praxis auch gezeigt, dass es Sachen gibt, die ein bisschen komplizierter sind. Ein Beispiel ist zum Beispiel mal Teilen, also Share also ein Share-Menü aufrufen. Das wiederum ist auf Android richtig schön simpel. Da gibt es einen fertigen Intent für. Den müssen wir nur noch mit ein paar Daten, wie zum Beispiel dem Link oder einem Titel befüllen und starten. Und dann hat sich das alles erledigt. Unter Windows ist das Ganze irgendwie unwesentlich komplexer. Da hat man dieses Share-Package. Man sagt dem Transfer-Manager, dass er das doch jetzt bitte zur Verfügung stellen möchte. Und irgendwann gibt es mal ein Event, dass sich dann die Daten da auch rausholt und da muss man registrieren und disposen. Also manchmal sind sie auf der einen Seite sehr einfach, manchmal auf der anderen. Wie sind wir eigentlich in der Zeit? Sind wir noch gut? Okay, dann gibt es aber auch andere Sachen, wo die Plattformunterschiede wirklich groß und schwer zum Tragen kommen. Und ein wichtiges ist zum Beispiel Navigation. Man sieht hier recht gut daran, wie dieser Service aussieht, dass wir mit der Windows-Version angefangen haben. Da haben wir nämlich diesen klassischen Navigation-Service. Also wir sagen, navigiere da und dahin, gehe zurück, vielleicht nochmal die History aufräumen etc. Und auch der Code dazu ist absolut simpelstes, hey lieber Frame, bitte navigiere zu dieser Klasse. Dann haben wir irgendwann diese Anwendung rüberportiert auf Android. Und da wurde es dann schon einen ganzen Ticken komplexer, weil Android macht nicht einfach nur eine Navigationsrichtung, sondern hier ist dieselbe, die Navigate-Methode wie rechts, sondern da muss erstmal unterschieden werden, in welcher Activity befinde ich mich denn gerade. Das heißt, man muss irgendwie diese Activity ständig an seine Services weiter promoten. Man muss gucken, navigiere ich jetzt eigentlich mit einem Fragment, also das habe ich Fragments benutzt, wer Android UIs baut, der kennt die wahrscheinlich. Oder ist es tatsächlich die ganze Activity, die ich zurück navigieren möchte? Das heißt, der Back-Button unter Android ist noch ein paar Nummern komplexer, als das unter Windows je gewesen ist. Und das sind halt so die Ecken, also das sind tatsächlich die schwierigen Stellen, wo man dann dran sitzt und sagt, wie kriege ich jetzt eigentlich dieses Navigationsmodell von meinen 3, 4, 5 verschiedenen Plattformen mal so unter einen Nenner gebracht, dass ich es tatsächlich überall verwenden kann. Die View-Models, die dann dahinter liegen, die wachsen halt auch ganz gerne mit diesen Services so an. Also ich suche mal ein Beispiel raus. Hier ist mal so eine Newslist. Und wenn man hier drauf guckt, sieht man, dass die ganz, ganz schnell einen Riesenhaufen Serviceabhängigkeiten kriegen. Und der hier ist tatsächlich, das ist noch eine relativ simple App. Wenn man da was Größeres baut, dann hat man tatsächlich, man braucht Localization, Globalization, man braucht Sharing, man braucht eventuell irgendwas, um das Telefon aufzurufen. All das sind plattformspezifische Abhängigkeiten, die man halt alle per Dependency Injection in seinen portablen Domaincode übertragen muss. Aber wie gesagt, die meisten davon sind tatsächlich eher im 3-5-Zeilen-Bereich. Wechseln wir mal zurück zu den Slides. Hier ist der Klicker. Also, das war gerade so das Beispiel, wie sehen solche Apps denn tatsächlich in der Praxis aus? Und wir haben hier mal einmal die Struktur von so einer App, von einer echten, im Store befindlichen App, einer etwas größeren. Also man sieht hier halt, wir haben mal aufgeteilt, das hier ist so der Client-Bereich, den wir tatsächlich mehrmals für die unterschiedlichen Plattformen gebaut haben. Das hier ist unser sogenannter Infrastructure-Bereich. Wir haben ihn früher immer Shared genannt und dann kamen halt diese Windows 8.1 Apps und da gab es auf einmal so ein neues Standardprojekt, das überall mit drin war und Shared heißt. Das heißt, das Erste, was wir machen mussten, war, wir haben uns für 3 Tage einen Konferenzraum gebucht und da mit 5 Entwicklern drin verstanden und gesagt, wie nennen wir das Ding denn jetzt? Und der Domain kam, ist natürlich so unsere innere Logik. Und dann gibt es natürlich noch Zugriff auf Daten auf verschiedenen Servern. Und alles, wo jetzt so ein kleines Kästchen drunter ist, das sind tatsächlich die Sachen, wo sich herausgestellt hat, die müssen wir alle plattformspezifisch implementieren. Man hat gerade gesehen, ein paar davon sind ein bisschen größer, ein paar sind ein bisschen kleiner. Das heißt, der Moment, wo man von Tools wie Xamarin am meisten profitiert, ist, wenn der größte Teil eures Codes in diesem Bereich liegt. Genau. Jetzt einmal weiter mit ein paar Tools.
Genau, damit wir noch in der Zeit bleiben, einmal schnell die Tools nur durch. Ein cooles Xamarin-Tool ist der Xamarin Inspector, befindet sich gerade in der Preview. Wer gerade irgendwie auf iOS oder Android mal sich wundert, warum sieht das Element gerade eigentlich so aus, wie es aussieht, eigentlich will ich das nicht. Für den ist der Xamarin Inspector ein ganz cooles Tool, weil da kann ich zur Laufzeit, wenn es im Emulator läuft, hängt der Xamarin Inspector sich da rein und ich kann mir meinen kompletten Preview zerlegen vom gesamten UI. Das heißt, ich kann hier auch dreidimensional nur unter OS X zurzeit, auch wenn das kommt, das noch, durchwischen, mir die einzelnen Elemente aussuchen, die Properties ändern zur Laufzeit und so weiter. Richtig cooles Tool, gerade noch in der Preview. Wer mutig ist oder eine VM hat, genau, auf jeden Fall ausprobieren. Wer keine VM hat, sondern das Ding auch produktiv nutzen will, dann noch nicht ausprobieren.
Und der Code wird halt wirklich auch in die App mit integriert. Das heißt, ich kann mir damit halt auch meinen App-Code dann in Anführungszeichen erstmal zerschießen.
Deshalb Preview mit Vorsicht genießen, am liebsten auch, in der VM. Ist erst vor einer Woche rausgekommen.
Richtig, und angekündigt vor 7 Monaten. Also. Genau, anderes Ding, Emulatoren. Wer hasst den Google-Emulator? Okay, sehr gut. Falls ihr es noch nicht kennt, es gibt einen Visual Studio Android Emulator und einen Xamarin Android Emulator. Und die sind so unglaublich schnell, dass ich mir irgendwie... Also man fragt sich immer, wie kann Google es nicht schaffen oder so wenig Interesse haben, einen Emulator zu bauen, wenn es doch geht. Diese Xamarin und Visual Studio Emulator, die starten in ein paar Sekunden. Wenn so ein Google Emulator mal in ein paar Minuten startet, völlig am Ruckeln ist, die Dinger laufen halt flüssig in dem Moment, wo sie einmal gebootet sind.
Außerdem haben sie halt standardmäßig Emulation für die meisten Sensoren und vor allem für GPS. Also wenn man es mit GPS baut, kannst du zum Testen entweder ein paar Mal um den Block rennen oder du kannst halt im Emulator ein paar Punkte setzen.
Ich benutze lieber den Emulator. Genau. Einziger Unterschied, also der größte Unterschied zwischen den beiden, der Visual Studio Emulator basiert, wer hätte es gedacht, auf Hyper-V und Xamarin ist VirtualBox. Genau, ein anderes ganz cooles Produkt von Xamarin ist die Xamarin Test Cloud. Wer gerade Android-Apps entwickelt, hat das Problem, dass es durchaus eine relativ hohe Fragmentierung verschiedener Android-Geräte, Betriebssystemsversionen und so weiter gibt und man nicht unbedingt immer die entsprechenden Geräte hat. Xamarin Test Cloud eignet sich für größere Projekte, wo es darum geht, dass sie auf möglichst vielen Geräten gut laufen müssen. Das heißt, ich kann UI-Tests schreiben in Visual Studio, lade sie in die Xamarin Test Cloud hoch und da werden sie auf echte Geräte deployed mit meinem Testskript. Und ich kann Screenshots machen, Gesten ausführen und so weiter und dann immer überprüfen, auf welchen Geräten hat es funktioniert, an welcher Stelle sind bestimmte Geräte rausgeflogen. Nochmal ganz kurz, warum braucht man sowas? Weil das wäre jetzt ein cooler Übergang gewesen. Also. Genau, weil das so die eine Zahl von 2014 ist zum Thema Gerätefragmentierung auf iOS von einer relativ großen App und niemand hat so viele Geräte. Anderes cooles Ding ist Xamarin Insights. Xamarin Insights ist wie Application Insights, nur von Xamarin und ich kann halt sehr coole Realtime-Statistiken anschauen und vor allem kann ich halt direkt auf Nutzer reagieren und so weiter. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, deshalb, damit wir noch minimal Zeit für Fragen haben, nochmal kurz zum Fazit. Wo können wir das jetzt eigentlich einordnen in der großen Cross-Platform-Story? Es gibt auch noch Tracks zu Web-Cross-Platform.
Ich glaube, morgen von Christian Weyer.
Genau.
Ja.
Ja, findet man in der Technical Summit-Konferenz-App. wenn wir uns mal hier irgendwie so ein Diagramm aufmalen und sagen, was wollen wir haben? Wir wollen eigentlich die beste User-Experience und zusätzlich wollen wir eigentlich die beste Produktivität der Entwickler und die geringsten Kosten. Also so, das ist so hier und die gute User-Experience ist so hier. Das heißt, so das Perfekte, wo wir eigentlich hinwollen, ist da oben. Der Punkt ist, wenn wir diesen klassischen Silo-Ansatz nehmen, also für drei Plattformen jedes Mal einmal bauen, da sind wir halt irgendwo hier. Wir haben halt, wenn wir wollen, die perfekte End-User-Experience, weil wir es halt hart optimieren können für alle Plattformen. Wir brauchen aber auch entweder drei Entwicklerteams oder ein Entwicklerteam muss alle drei Plattformen können und so weiter. Ich muss alles zweimal schreiben, weil ich halt nichts teilen kann, außer Grafik-Assets. Dann haben wir halt irgendwie Web-Apps, wo halt die User-Experience schon leidet. Also man merkt, wenn ich jetzt irgendwie eine Web-App benutze oder eine App, die eigentlich auf Web-Technologien basiert, weil es fühlt sich einfach nicht so an wie so eine native App. Die Unterschiede zu den nativen Controls sind halt einfach da. Deshalb habe ich zwar eine ziemlich gute Experience, weil ich muss einfach nur einmal runterschreiben, wenn ich jetzt irgendwie Cordova benutze oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe relativ geringe Kosten, weil ich muss es halt nur einmal runterschreiben, gerade wenn ich irgendwie schon ein bisschen Webcode habe oder aus dem Web was nehme, was ich in der App verfügbar machen will, dann ist das durchaus einen Blick wert. Ansonsten gibt es Xamarin Forms, was wir jetzt in diesem Talk nicht gezeigt haben, sondern nur am Anfang einmal der Kai angesprochen hat, was im Endeffekt ziemlich ähnlich wie diese Web-Story ist, nur dass ich halt C-Sharp schreibe und nativ baue, also nicht irgendwelche Web-Views, die so tun, als wären sie native Controls, sondern es sind echte native Controls. Dafür muss ich aber als Entwickler minimale Abstriche machen, weil ich durchaus, wenn ich zum Beispiel auf so eine Kamera zugreifen will, ich kann auf die Kamera zugreifen, aber da muss ich dann wieder plattformspezifischen Code schreiben, den ich per Dependency Injection reingebe, was aber sehr elegant gelöst ist in Xamarin Forms. Also wer dann noch Fragen zu hat, gerne nach dem Talk sind wir noch hier und warten ein bisschen länger auf das Essen, wenn jemand noch Fragen hat. Und ansonsten Xamarin Plattform. Wie am Anfang angesprochen, ich kann wirklich alles machen, was ich auch mit den nativen Toolsets machen könnte in Xamarin. Das heißt, ich kann auch diese perfekte User Experience erreichen. Und zusätzlich habe ich den Luxus, dass ich C-Sharp benutze, was Objective-C und Java als Sprache in vielen Punkten durchaus überlegen ist. Und zusätzlich kann ich halt große Teile meines Source Code teilen. Und damit steigt natürlich die Produktivität im ganzen Team. Die Kosten können ganz schön gewaltig sinken, wenn ich mir irgendwie die Statistiken am Anfang nochmal angucke. Ja, ich habe irgendwie statt 300% Kosten für 100% für drei Plattformen, habe ich vielleicht am Ende irgendwie so 180-190%. Das ist schon bei großen Projekten ordentlich viel Schotter. Und vor allem die Maintainability wird natürlich auch wesentlich besser. Weil wenn ich jetzt irgendwas in der Business-Logik ändere, ändere ich es einmal und überall funktioniert es. Das sind so ein paar Argumente, warum Xamarin Plattform eine coole Lösung ist. Neben dem, dass ich C-Sharp benutzen kann. Und jetzt nochmal zum Abschluss. Ich habe versprochen, es gibt noch eine Java-Folie. Wenn wir uns Programmiersprachen und Toolsets als Burger vorstellen, wir haben uns überlegt, was kann sich jeder vorstellen? Jeder kann sich Burger vorstellen. Da haben wir Java. Java ist so ein bisschen trockenes Brötchen. Und Java hat nicht mal, und Eclipse hat nicht mal ein anständiges IntelliSense. Das heißt, man muss es auch noch selber schmieren. Wenn ich mir dann irgendwie Objective-C angucke, da kriege ich eigentlich das Schwein und noch ein Beefkit. Und daraus, aus Schwein und Beefkit, kann ich dann in mühevoller Handarbeit meinen Hamburger selber bauen. Dann habe ich halt Objective-C, das ist so ein halber Burger, ein halbes Schwein mit Beefkit und noch ein bisschen kalter Kaffee. und wenn wir uns dann mal C-Sharp angucken, das ist C-Sharp. So, genau. So, bevor wir in die Fragerunde gehen, gibt es eine Regel. Es gibt keine schlechten Fragen, es gibt nur schlechte Antworten, außer wenn es irgendwie, ja, ihr wisst schon. Genau, ansonsten, wenn es Fragen gibt, bitte Fragen.